Zukunft machen. Der EFRE NRW Podcast.
Herzlich willkommen zu Zukunft machen, dem EFRE NRW Podcast. Nordrhein-Westfalen belegt in der Hitliste der Gründungsstandorte in Deutschland regelmäßig Platz 3. Dabei birgt das Industrieland mit insgesamt 126 Hochschulen und diversen Forschungseinrichtungen enormes Innovationspotenzial alleine aus der Forschung und Entwicklung heraus. Das Problem? Fachliche Koryphäen sind nicht gleichzeitig Unternehmer. Meist fehlen betriebswirtschaftliches Know-how und das Wissen, wie aus einer Idee ein marktgerechtes Produkt entsteht. Der aus dem EFRE NRW-Programm finanzierte Förderwettbewerb Start-up Hochschulausgründung NRW unterstützt Gründungswillige aus nordrhein-westfälischen Hochschulen dabei, ihre Forschungsergebnisse und ihr Know-how weiterzuentwickeln und durch die Gründung eines eigenen Unternehmens als Hochschulausgründung wirtschaftlich umzusetzen. Interviewpartner Stefan Maas trug bei seinem Interview keinen blauen Anzug mit rotem Umhang und dem großen Buchstaben S auf der Brust. Dennoch hat er den Superman-Blick. Oder vielmehr eine Technologie entwickelt, die das Innere des menschlichen Körpers revolutionär präzise und smart darstellt. Was in einem F&E-Projekt an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen vor mehr als 10 Jahren begann, ist heute ein einzigartiges Produkt im Markt und der ehemalige Entwickler Stefan Maas ein erfolgreicher Unternehmer. Tauchen wir ein in die Erfolgsgeschichte von Auris, dem Projekt zum Superman-Röntgenblick, das mithilfe des EFRE NRW erst realisiert werden konnte. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast bei mir, und zwar ist es Stefan Maas, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer bei SomaView. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Thorsten, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ich muss sagen, ich habe in Vorbereitung etwas gelesen, was mich natürlich direkt als alten Comic-Fan irgendwie begeistert hat, dass du die Vision hast, den Superman-Röntgenblick zu entwickeln oder ihn schon entwickelt hast.
Ja, das war tatsächlich das Hauptziel im damaligen Projekt Auris. Also die F&E-Projekte haben ja immer etwas sperrige Namen. Ja. Auris steht für Augmented Reality Intervention System. Und das ist im Prinzip genau das, was du gerade erwähnt hast. Wir haben einen superhellen Röntgenblick entwickelt, jedoch nicht mit gefährlichen Röntgenstrahlung, sondern mit deutlich harmloserem Ultraschall.
Okay. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück ganz kurz. Ich mache es meistens so, dass die Leute, die da sind, sich selber vorstellen. Wie würdest du dich selber vorstellen? Wer ist Stefan Maas und was macht er, wenn er keine Podcast-Interviews gibt?
Stefan Maas hat irgendwann in grauer Vorzeit, das war sogar noch Ende des letzten Jahrtausends, Medizintechnik studiert. Das war damals noch ein relativ neuer Studiengang in Deutschland und dementsprechend war das bei uns fast eine Privatveranstaltung mit nicht vollgepackten Hörsälen, sondern eher so 7 bis 8 Leute. An der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, zunächst damals im Diplom, dann hinterher, als das alles umgestellt wurde, auf Bachelor und Master, dann noch den Master hinten dran gehängt. Und dann habe ich für mehr als 10 Jahre in diesen, ja, den Hochschulen heißen die immer Drittmittelförderprojekten gearbeitet. Also an F&E-Projekten zusammen mit der Industrie. Und da ich Medizintechniker bin, waren meistens auch noch klinische Partner dabei. Und das war so die Zeit, in der wir quasi das Projekt Auris nicht vorbereitet haben, aber wofür die Grundlagen gelegt werden, damit wir diesen Projektantrag für das EFRE-Projekt überhaupt stellen konnten.
Okay, und das hat geklappt? Ihr seid gefördert worden?
Genau, also diese Mitarbeit in den F&E-Projekten war immer sehr spannend, aber dort war ich eben in Anführungsstrichen nur Mitarbeiter. Man möchte sich ja auch persönlich ein bisschen weiterentwickeln und dementsprechend haben wir uns überlegt, was können wir denn aus diesen ganzen wissenschaftlichen Dingen, die wir entwickelt haben im Bereich der Ultraschallforschung, denn tatsächlich mal weiterentwickeln und dass es dazu dann auch kommt, dass es mal am Patienten eingesetzt wird, also am Markt ankommt. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man da machen? Und ich habe seinerzeit einen Zeitschriftenartikel gelesen aus der Zeitschrift Welt der Wunder. Kennt man diese ProSieben-Serie? Ja, ja. Dazu gibt es auch eine Zeitschrift. Und da wurde damals etwas noch Neues vorgestellt. Google Glass, die erste bekannte Augmented Reality Brille.
Ja.
Viele vertun sich da immer, Virtual und Augmented Reality, das wird gerne mal in einen Topf geschmissen. Ganz kurze Exkursion für Wissenschaftler.
Gerne, ja, auf jeden Fall.
Virtual Reality, da taucht man ja im besten Fall komplett in eine virtuelle Welt ein und nimmt aus der Realität gar nichts mehr wahr. Also so, das Ziel ist es eigentlich sowas wie in dem Film Die Matrix. Man merkt gar nicht mehr, dass man in einer virtuellen Welt ist. Das ist so das Ziel bei der Virtual Reality. Bei Augmented Reality ist es so, man nimmt immer noch die Realität mit seinen Sinnen wahr, so wie wir sie jetzt auch wahrnehmen, aber die Realität wird um einzelne virtuelle Objekte erweitert. Und in diesem Zeitschriftenartikel ging es darum, dass man ein Navigationssystem für Fahrräder darüber entwickeln könnte. Man könnte also eine Augmented Reality Brille aufsetzen. Und bisher kennt man das, man hat so ein Navigationssystem am Fahrradlenker montiert und kann sich darüber halt die Strecke anzeigen lassen. Mithilfe dieser Brille kann man allerdings nun die Pfeile, wo man langfahren muss, direkt auf den Boden malen. Also die werden natürlich nicht wirklich auf den Boden gemalt, aber man sieht es so in der Brille. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mir überlegt, wie können wir das denn mit unserer Ultraschall-Bildverarbeitung kombinieren? Kann man das nicht sinnvoll anwenden? Und bei uns ging es damals in einem der Projekte darum, dass man eine Nadel, die man für eine Biopsie einsetzt, also wenn man eine Probe entnehmen möchte aus einem Patienten, um zu schauen, ist das ein Tumor oder ist das etwas Gutartiges, wie man das mit unseren bestehenden Arbeiten kombinieren kann. Und dann kam der Gedanke, lass uns doch mal ausprobieren, ob man so eine Augmented Reality Brille nicht mit einem Ultraschallbild kombinieren kann, um dann eben genau das zu machen, was wir gerade angesprochen haben, das Ultraschallbild direkt im menschlichen Körper zu betrachten und dann diesen superhellen Röntgenblick eben nur mit harmloserem Ultraschall zu realisieren.
Okay, das heißt, am Ende kommt etwas raus, dass ich wie so eine Art gläsernen Mensch vor mir habe und auch gucken kann, wie ich bestimmte Operationsverfahren, Biopsie oder sonstige Geschichten vornehmen kann? Muss ich mir das so vorstellen?
Genau, das Problem im Moment ist es halt beim Ultraschall oder auch bei anderen diesen bildgebenden Modalitäten, wie der Experte sagt, also Computertomographie, Kernspintomographie, da möchte der Arzt ja eigentlich immer in den Patienten schauen. Ja. In Wirklichkeit schaut er aber auf einen Monitor. Und das bedeutet, er hat immer nur einen sehr indirekten Blick. Und wenn man dann durch diesen indirekten Blick eine Nadel zum Beispiel an einen sehr kleinen Punkt führen möchte im menschlichen Körper, dann ist das unglaublich schwierig und man braucht ein unglaublich gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Und diesen schwierigen Schritt möchten wir den Medizinern nehmen, indem wir das Ultraschallbild eben direkt unter dem Ultraschallkopf darstellen. Das bedeutet, man sieht jetzt alle anatomischen Strukturen dort, wo sie sich tatsächlich befinden. Und ich würde es mal so ausdrücken, da muss man sich schon ziemlich ungeschickt anstellen, um dann nicht mehr das Ziel zu treffen, was man treffen möchte.
Das heißt, es wird für die Mediziner einfacher und auch wahrscheinlich für den Patienten weniger riskant, kann man das so sagen?
Genau, wir setzen tatsächlich noch eine Stelle früher an. Es ist unglaublich schwer, Ultraschall zu nehmen. Jeder hat vielleicht schon mal Ultraschallbilder gesehen, meistens bei Schwangeren. Da kann man nicht viel drauf erkennen. Und genauso geht es Medizinstudenten oder Studierenden in den ersten Semestern genauso. Die müssen das erstmal üben. Und dieses zweidimensionale Bild auf einem Monitor zu sehen und das mit einem dreidimensionalen Menschen und dann noch dem Anatomieatlas im Kopf in Einklang zu bringen, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Nicht nur bei der Diagnostik, sondern eben insbesondere, wenn man eine Nadel ans Ziel führen will.
Okay. Ultraschallbild an sich ist aber eigentlich immer zweidimensional. Es gibt inzwischen 3D-Ultraschall auch, glaube ich, aber ist auch noch nicht allzu lange, oder?
Ja, es gibt schon mittlerweile schon. Also gerade Ultraschall wird, sagen wir so, in der Klinik im Wesentlichen in 2D eingesetzt. Es gibt 3D-Verfahren, das kennt man tatsächlich, diese schönen Babybilder in 3D. Für diagnostische Zwecke wird es noch in der Kardiologie, also bei Herzkrankheiten eingesetzt, wenn man es da einigermaßen gut darstellen kann. Aber klinischer Alltag ist tatsächlich 2D.
2D, okay. Das heißt, kombiniert ihr 2D mit 3D oder geht ihr direkt von dem 3D-Ultraschall aus?
Bei den meisten unserer Anwendungen benutzen wir das zweidimensionale Ultraschallbild, aber man kann es sich jetzt so vorstellen, dass es im Raum, in dem dreidimensionalen Raum vor einem steht, also im Patienten. Und wenn man dann mit dem Schallkopf ein bisschen vor und zurück fährt, dann kann man tatsächlich diesen dreidimensionalen Eindruck im Patienten haben. Es funktioniert grundsätzlich auch mit dreidimensionalen Ultraschall, aber wie schon gesagt, klinischer Alltag ist 2D und da haben wir uns im Prinzip unseren damaligen Forschungspartnern und heutigen Kunden angepasst. Der Kunde kriegt natürlich das, was er gerne haben möchte.
Okay. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist Auris eine Software, die das dann zur Verfügung stellt? Oder ist es auch eine Kombination aus Software, Hardware?
Also sagen wir so, wir entwickeln im Wesentlichen Software, die Augmented Reality Brille, die wir nutzen oder im Laufe der Jahre haben wir jetzt einige ausprobiert, die stellen wir selbst nicht her, da gibt es halt Leute, die das viel besser können als wir. Ja. Aktuell verwenden wir dort zum Beispiel die HoloLens 2, das ist so eine der bekanntesten und der erfolgreichsten auf dem Markt und die ist für unseren Anwendungsfall auch am besten geeignet und wir bauen eben die passende Software für diese Brille.
Okay. Wir wissen ja, der EFRE NRW fördert Dinge im Technologiebereich, wenn neue Innovationen gefördert werden. Das ist ja eine echte Innovation. Ist euer System jetzt tatsächlich schon im Einsatz oder seid ihr noch in der Erprobung? Wie muss man sich das vorstellen?
Unser System ist mittlerweile im Einsatz und um jetzt mal zeitlich zurückzugehen, nachdem wir einen allerersten rudimentären Prototypen entwickelt hatten an der Hochschule, ging es natürlich darum, wie können wir diesen Prototypen jetzt weiterentwickeln. Und wir waren ja auch nur, ich sage mal, zwei kleine Hochschulnerds, also Christian und ich, wir beiden jetzt Gründer, waren damals noch zwei kleine Hochschulnerds. Wir hatten ja keine Ahnung davon, wie es darum geht, diese Technologie zu vermarkten und an den Markt zu bringen. Und da haben wir uns damals umgeschaut, gibt es vielleicht nicht noch ein Förderprogramm, das uns genau das ermöglicht, diesen rudimentären Prototypen weiterzuentwickeln und dazu noch gleich den passenden Businessplan zu erstellen. Und ja, als hätte das Land NRW nur auf uns gewartet, gab es tatsächlich genau zu dem Zeitpunkt die EFRE-Ausschreibung. Das EFRE unterteilt sich ja in viele einzelne Förderprogramme. Ja. Das war damals das Programm Startup Hochschulausgründung NRW. Mhm. Und der Name verrät es ja schon. Das Land hat sich gedacht, wir brauchen mehr Startups aus den Hochschulen. Und das kam für uns wie gerufen. Also es war genau zu dem Zeitpunkt, kam es gerade neu auf den Markt, hätte ich jetzt fast gesagt, das Förderprogramm. Wir haben uns in der ersten Runde beworben und waren dann in der Lage, uns Nerds weiterzuentwickeln, zu Gründern, ja, die sich dann auch in der Lage fühlen, das ist ja auch eine Kopfsache natürlich, traut man sich das überhaupt zu, die sich in der Lage fühlen, diese Technologie an den Markt zu bringen. Das haben wir mittlerweile geschafft und ich kann es so platt formulieren, ohne die damalige EFRE-Förderung wäre das nicht möglich gewesen. Okay. Wir hätten uns das rein menschlich gar nicht zugetraut und wir waren technologisch auch noch nicht weit genug.
Okay, das heißt, du würdest es auch anderen Hochschulabsolventen, Dozenten, wie auch immer, die sagen, ich könnte mir vorstellen, ein Startup zu gründen, weiß aber nicht genau, wie ich es mache oder traue es mir vielleicht nicht zu, aber spiele schon länger mit dem Gedanken, würdest du den EFRE tatsächlich empfehlen?
Definitiv habe ich auch schon getan. Okay. Denn tatsächlich ist man durch die EFRE-Förderung in einer relativ komfortablen Position. Bei diesem Programm Startup Hochschulausgründung NRW ist man ja noch an der Hochschule beschäftigt. Das heißt, man hat dann Zeit und Gelegenheit, das Geschäftsmodell vorzubereiten, den Prototypen weiterzuentwickeln und auch zu schauen, nicht nur kann das Produkt am Markt bestehen, sondern bin ich auch bereit, eine Gründung einzugehen und das Ganze in einem sehr risikoarmen Umfeld, weil das Schlimmste, was passieren kann, dass am Ende rauskommt, okay, das funktioniert nicht und dann arbeitet man halt weiter an der Hochschule in seinem mehr oder weniger sicheren Umfeld.
Okay. Wie sieht's aus, Stefan? Bist du noch an der Hochschule oder ist SomaView jetzt Fulltime-Job?
Die SomaView ist tatsächlich Fulltime-Job. Okay. Wir haben das am Anfang tatsächlich, nachdem das EFRE-Programm ausgelaufen ist, haben wir das Ganze erst noch nebenberuflich fortgeführt. Da gab es dann die SomaView GbR. Und zum Glück hat das Land erkannt, dass am Ende dieser Förderung tatsächlich noch eine Lücke entsteht zu dem Zeitpunkt, wo man tatsächlich gründen kann. Da gab es allerdings damals ein Folgeprogramm von der NRW-Bank, die dann das ausgründende Startup fördert, damit die Gelegenheit haben, das Produkt fertig zu entwickeln.
Okay.
Das war bei uns dann 2018, da haben wir die SomaView dann gegründet und seitdem arbeiten wir auch Vollzeit in Bochum mittlerweile bei der SomaView.
Okay. Das heißt, gibt es schon die nächsten Pläne? Eine Weiterentwicklung gibt es wahrscheinlich immer, aber hast du irgendwie den nächsten großen Step, wo du sagst, das müssen wir jetzt auch noch schaffen mit der Technik? Gibt es eine Evolutionsstufe?
Das Produkt ist natürlich deutlich weiter als damals der Prototyp in dem Projekt. Wir haben eine intelligente und smarte Nadelführung, damit halt die Nadel bei einer Biopsie noch weiter geführt werden kann. Wir haben auch erfolgreich weitere Fördermittel eingeworben. Das Gute war, dass wir im Rahmen des Projekts damals auch auf Messen gehen konnten. Dort haben wir natürlich unsere zukünftigen Kunden und auch Projektpartner kennengelernt. Deswegen gibt es jetzt ein weiteres Förderprogramm von einer anderen Stelle. Und wir hatten die Gelegenheit, an einem Businessplan teilzunehmen, Businessplan-Wettbewerb, der uns befähigt hat, einen kompletten Businessplan zu schreiben. Und das alles hat dazu geführt, dass wir eben dort auch gelernt haben, okay, man muss natürlich auch noch ein bisschen über seinen Tellerrand hinausschauen, nicht nur seine Entwicklung voranzutreiben, sondern sich natürlich auch den Marktgegebenheiten anpassen.
Ja.
In unserem Fall bedeutet das, im Rahmen von Corona ist jetzt viel über Telemedizin natürlich ins Spiel gekommen, was vorher immer für viele Mediziner, Medizinerinnen ein schwieriges Thema war, ist jetzt zwangsläufig zu einem Thema geworden und wir haben unser, mittlerweile heißt das Produkt Sono XR, tatsächlich weiterentwickelt, um das Ganze in eine Telemedizin-Umgebung einzubinden. Also dass ein Arzt zum Beispiel in einem OP unser System benutzt, aber ein entfernter Arzt, der irgendwo von mir aus in einem anderen Land sitzt, gleichzeitig durch die Augmented Reality-Brille mitgucken kann, also als würde er durch die Augen des Operateurs schauen, um ihn dann bei komplizierteren Eingriffen zu unterstützen.
Das klingt ja alles nach einer Technologie, die jetzt außerhalb vom klinischen Einsatz sicherlich auch noch in anderen Bereichen Anwendung finden könnte, oder?
Das ist definitiv richtig. Das Schöne ist beim Ultraschall, er wird mehr oder weniger vom Kopf bis zum Fuß eingesetzt werden. Das heißt, es gibt unglaublich viele Anwendungsfälle des Ultraschalls. Man muss halt nur schauen, bei welcher Anwendung macht unser System Sinn und bei welcher nicht. Wir haben es zum Beispiel getestet mit niedergelassenen Gynäkologen, damit Eltern einen, sagen wir mal, einzigartigen Anblick auf ihren noch ungeborenen Nachwuchs bekommen können. Das heißt, das ist weder eine diagnostische noch therapeutische Fragestellung. Da ging es darum, es gibt sowas wie das Bonding der Eltern auch zum ungeborenen Kind, insbesondere auch der Mutter, zu stärken. Mhm. Dafür kann das System ebenfalls eingesetzt werden. Und man kann sagen, es können auch tatsächlich die ersten Familienfotos geschossen werden, noch bevor das Baby überhaupt auf der Welt ist. Das ist also ein schönes emotionales Thema. Tatsächlich kann man die Geschichte aber auch weitererzählen. Medizinisch sinnvoller ist dann der Einsatz, wenn man sagt, okay, man möchte das System einsetzen, um wieder eine Nadel in die Patientin vorzuschieben. In dem Fall zum Beispiel für eine Fruchtwasseruntersuchung oder eine sogenannte Nabelschnurpunktion, weil da halt Blut aus der Nabelschnur entnommen wird.
Das heißt, der Einsatz beim Gynäkologen, um das erste Familienfoto zu schießen, war dann unabhängig von der Augmented Reality Brille? Gab es dann eine App oder gibt es die App noch oder wie funktionierte das?
Ganz genau, die App gibt es. Das war tatsächlich auch das erste Produkt, mit dem wir auf den Markt gekommen sind. Der Vorteil bei Baby AR, also für Baby Augmented Reality, ist tatsächlich, dass es kein Medizinprodukt ist, weil die Leute, die sich auskennen, wissen, Medizinprodukt, Zulassung, Zertifizierung kostet unglaublich viel Zeit und Geld. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir die Technologie, die wir im Projekt auch entwickelt haben, an den Markt bringen, aber diese Zertifizierung umgehen. Und damit haben wir deswegen ein Nicht-Medizinprodukt auf den Markt gebracht, das ist Baby AR. Das Gute ist, es ist natürlich die gleiche Software und die gleiche Technologie, aber wir haben auch Erfahrung am Markt gesammelt, womit haben in dem Fall Gynäkologen zum Beispiel noch ein Problem, wo müssen wir die Technik noch nachschärfen. Und dementsprechend hat Baby AR tatsächlich auch unsere medizinischen Produkte vorangetrieben, ohne selbst ein Medizinprodukt zu sein.
Und ihr wart in der Bild-Zeitung damit.
Ja, richtig. Glücklicherweise ist das ein sehr schönes Thema natürlich mit Schwangeren und Babys, eine hochemotionale Angelegenheit. Und die Arbeit mit den Schwangeren macht auch unglaublich viel Spaß. Also ich habe selbst über 60 Schwangere damals geschallt. Ist jedes Mal wieder toll. Und auch die Väter dabei zu haben und deren Blick zu sehen, wenn sie merken, oh, ich sehe jetzt das Baby im Bauch der Mutter, die Kindsbewegung, die Hände. Und dann ist tatsächlich, waren wir in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen damit, haben es auch ins Fernsehen geschafft und da ist auch die Bild-Zeitung auf uns aufmerksam geworden und im Rahmen einer Veranstaltung am Biomedizinzentrum in Bochum ist da auch ein sehr schönes Bild entstanden. Also ich stehe jetzt nicht unbedingt darauf, überall Bilder von mir zu sehen, aber das ist wirklich toll geworden, das muss man mal so sagen.
Klingt sehr spannend.
Vielen Dank.
Klingt so, als wäre das Geld gut angelegt.
Das hoffe ich doch. Also ich gehe mal davon aus, dass das Land damals vorhatte, mehr Start-ups an den Markt zu bringen. Ja. Weil das Start-up von heute ist natürlich das KMU von morgen. Dementsprechend werden Arbeitsplätze geschaffen. Das haben wir, wenn auch noch nicht ganz so viel, wie wir wollten. Corona hat uns da natürlich auch ein bisschen in die Suppe gespuckt, um es mal so auszudrücken. Aber es geht voran. Und zusätzlich natürlich auch Technologien in NRW zu entwickeln, spannende Arbeitsplätze vor Ort zu haben, um halt auch Fachkräfte zu halten und nicht ja sowohl an nationale und internationale Konkurrenz außerhalb von NRW zu verteilen. Und da kann man sagen, okay, da hat das Förderprogramm das Ziel auf jeden Fall erreicht. Und ich weiß es tatsächlich auch von einigen anderen Startups, dass es funktioniert hat und dass es diese ohne die EFRE-Förderung gar nicht geben würde.
Das heißt, du empfiehlst es weiter im Freundesbekanntenkreis. Könntest du dir vorstellen, auch nochmal eine EFRE-Förderung in Anspruch zu nehmen?
Definitiv. Wir warten quasi alle im Gesundheitsbereich darauf, dass die neue EFRE-Ausschreibung kommt. Und wir haben auch schon das passende Konsortium aufgestellt und warten jetzt nur noch auf die passende Ausschreibung und werden dann wieder einen neuen Förderantrag stellen.
Sehr gut. Ja, dann drücke ich die Daumen. Jetzt Frage zum Ende. Habe ich irgendetwas vergessen? Sagst du hier, das hätte er mal fragen sollen, das wollte ich erzählen.
Ich könnte jetzt sagen, ich kann natürlich jetzt gerne noch eine halbe Stunde weiterreden, aber ich glaube, die Zeit wird sich. Ich glaube tatsächlich, die wichtigsten Dinge haben wir besprochen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe das Programm definitiv schon anderen empfohlen. Andere sind natürlich auch ohne meine Hilfe darauf gekommen, aber ich würde es auch jederzeit weiterempfehlen. Das Programm selbst hat sich ja, wie wir auch, selbst auch weiterentwickelt. Mhm. Und von daher denke ich, da wird es auch definitiv noch in Zukunft einen Bedarf geben, damit gerade die Startup-Branche in NRW auch vielleicht noch ein bisschen mehr in Hinblick auf Berlin aufholt, weil Berlin ist halt in Deutschland immer noch der Startup-Punkt Nummer 1. Ja. Aber wir in NRW arbeiten ja dran, dass sich das ändert.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In den Shownotes, also in den Textinformationen zu der Folge, werden wir natürlich alles verlinken, was mit deinem Startup, wenn man es überhaupt noch Startup nennen kann, zu tun hat, mit deinem Projekt. Wir werden auch Informationen rund um die Förderung wieder verlinken. Also wer sich angesprochen fühlt und sagt, Mensch, ich habe da eh schon länger eine Idee und das könnte vielleicht der Anstoß sein, etwas zu verändern und etwas zu gründen, guckt da gerne mal rein.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch immer. Und das ist das Schöne, das funktioniert hier in der Startup-Gemeinschaft in NRW sehr gut. Man unterstützt sich da an der Stelle und natürlich habe ich auch bereits getan, andere Gründer, die jetzt noch nicht so weit sind wie wir, tatsächlich bei Antragstellung zu unterstützen, was solche Förderanträge angeht. Die dürfen sich sehr gerne melden. Ich würde mich freuen.
Ja, sehr gerne. Das verlinken wir auch gerne. Und nehmt das wahr, auf jeden Fall. Der Stefan ist ein ganz netter.
Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben.
Ich danke dir für das Interview, toi toi toi, für die Weiterentwicklung. Und wenn ich das nächste Mal irgendeinen Science-Fiction-Film sehe, dann muss ich wahrscheinlich an dich denken.
Das ist auch gut. Marketing kann aus jeder Richtung nie schaden.
Sehr gut, alles klar. Vielen Dank für das Interview, das war Stefan Maas.
Dankeschön, Thorsten.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Zukunft machen. Der EFRE NRW Podcast. Jetzt abonnieren überall, wo es Podcasts gibt und auf EFRE.nrw.de.